Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg.
Im Jahr 1510 und 1511 unternahm der 27-jährige Martin Luther im Auftrag seines Erfurter Konvents, in den er nach seinem Studium in Wittenberg zurückgekehrt war, seine folgenreiche Pilgerreise nach Rom. Dieses Ereignis im Kontext der Luther-Dekade 2008 bis 2017 und natürlich auch der 450. Todestag Philipp Melanchthons, des Präzeptor Germaniae, an den im Jahr 2010 besonders gedacht wird, sind Anlass für die Universitätsbibliothek Freiburg, die Rede des Freiburger Historikers Prof. Dr. Ernst Schulin im Rahmen der Reden des Monats zu diesem Zeitpunkt zu veröffentlichen. Schulin hielt seinen Vortrag über das Thema »Die Luther-Auffassungen in der deutschen Geschichtsschreibung« auf der Tagung »Luthers Sendung für Katholiken und Protestanten« am 21. Mai 1982 an der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg im Breisgau. In der hochkarätig besetzten Tagung sprachen neben Professor Schulin unter anderem auch Professor Dr. Kurt Ahland und Professor Dr. Karl Lehmann. Lehmann, der ein Jahr nach der Freiburger Tagung Bischof von Mainz und wenige Jahre später Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz wurde, hatte die Tagung angeregt und besonderen Wert auf die Einbeziehung der katholischen Stimmen zu Luther gelegt. Deshalb wünschte er Schulins vergleichende Untersuchung über die Darstellung Luthers in der Geschichtsschreibung beider Konfessionen seit dem 16. Jahrhundert. Seither und besonders auch in den Gedenkfeiern der letzten Jahre werden diese Gesichtspunkte immer mehr berücksichtigt. Schließlich wollte die Freiburger Tagung des Jahres 1982 der Vorbereitung auf den 500. Geburtstag Luthers im Jahr 1983 dienen und stand insofern in der Tradition der Luther-Gedenkfeiern, die auch die gegenwärtige Luther-Dekade prägen.
Meine Damen und Herren, ich muss etwas anders beginnen als Herr Honecker. Ich bin unter den Referenten der einzige Nicht-Theologe und ich bin der einzige Profan-Historiker unter Ihnen. Das mag meine Gesichtspunkte etwas anders erscheinen lassen als die der übrigen Redner. Und wenn Herr Honecker schon gesagt hat, dass er sich nicht als Lutherkenner bezeichnen kann, wie viel mehr muss ich das von mir sagen? Ich bin eigentlich an das Thema stärker herangekommen von meinem Interesse an der Geschichte der Geschichtswissenschaft als an einem speziellen Luther-Interesse. Ich hoffe aber, dass ich von da aus doch einiges dazu sagen kann. Mit den Luther-Auffassungen in der deutschen Geschichtsschreibung sprechen wir eines der größten Themen dieser deutschen Geschichtsschreibung überhaupt an, wie ich meine. Schon die Werke, die sich mit Luther allein befassen, sind unübersehbar. Das Thema lässt sich aber ja gar nicht auf das Biografische eingrenzen. Luther und die deutsche Reformation sind zwar nicht dasselbe, aber sie sind untrennbar miteinander verbunden. Das Thema lässt sich auch nicht kirchengeschichtlich eingrenzen. Die Reformation ist auch eine Angelegenheit der politischen Geschichte, auch der Kultur- und Sozialgeschichte. Ihre Wirkungen und die Auffassungen von ihren Wirkungen bis in die Gegenwart der Historiker sind nicht voneinander abzutrennen. Insofern kann man den Satz aufstellen, dass die Luther-Auffassungen in der deutschen Geschichtsschreibung einen ähnlich hohen Stellenwert haben, wie die Auffassungen über die französische Revolution in der französischen Geschichtsschreibung. Über beide Themen gibt es ähnlich heftige Kontroversen, eine ähnliche Meinungsvielfalt und, das ist vielleicht noch wichtiger, meinungsbildende Parteien und Institutionen, die nicht zulassen können, dass über dieses Thema beliebige Theorien aufgestellt werden. Dass es also schutzlos der Meinungsvielfalt preisgegeben würde. Apologien waren, und zum Teil sind sie es auch noch, für die einen ebenso existenziell wichtig wie Verurteilungen für die anderen. Das gilt bei der Luther-Auffassung nicht nur für die verschiedenen Konfessionen, sondern auch für nationale und staatliche Grundhaltungen und auch für Grundeinstellungen zur modernen Kultur oder zur deutschen Kultur. Der Stellenwert war nicht immer gleich hoch. Die parteiliche Stellungnahme war nicht immer gleich scharf. Von besonderer Wichtigkeit war das Thema im 19. Jahrhundert und im beginnenden 20. Jahrhundert. Man könnte also sagen, in der Zeit, als die drei von Jakob Burckhardt sogenannten Potenzen, Staat, Religion und Kultur, schon selbstständig nebeneinander standen, man aber noch intensiv bestrebt war, sie aufeinander zu beziehen. Vorher, im 18. Jahrhundert, hatte sich die deutsche Bildung, Literatur und Philosophie besonders im protestantischen Raum entwickelt. Im 19. Jahrhundert bildete sich dann der deutsche Nationalstaat, zunehmend ohne Österreich, also unter preußischer Führung, also unter protestantischer Führung. Das entsprechende, den Protestantismus politisch und kulturell bevorzugende Geschichtsbild musste die Opposition des deutschen Katholizismus hervorrufen. Im gleichen 19. Jahrhundert finden wir die große, international führende Entwicklung der deutschen Geschichtswissenschaft und Geschichtsschreibung. Trotz des Einflusses der katholischen Romantik wird man sagen können, dass auch in ihren Hauptvertretern der Protestantismus überwog. Ich bin darüber hinaus der Auffassung, dass sie in ihren spezifischen Grundzügen von der Tatsache geprägt ist, dass und wie Luther, wie durch Luther die Reformation verursacht worden ist. Keine andere europäische Nation hat ja einen religiösen Heros, der so sichtlich eine entscheidende kirchliche und damit zusammenhängend auch politische Umwälzung bewirkt hat und beinahe beiläufig auch noch etwas für die Bildung der neuhochdeutschen Sprache getan hat. Es ist von daher verständlich, wie hoch in der deutschen Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts die Rolle der willensstarken Einzelpersönlichkeit, die Rolle der geistigen Persönlichkeit und auch die Rolle der Idee als geschichtlich Antreibender eingeschätzt worden ist. Das große historische Individuum galt als besonders wichtig, als besonders verehrungswürdig, außerdem als schwer durchdringlich, also interpretationsbedürftig. Ebenso verständlich ist aus dem zwar nur partiellen, aber doch sehr erstaunlichen Erfolg der lutherischen Reformation das Interesse am Zusammenwirken von Persönlichkeit und günstigen Umständen. Man könnte auch sagen, das Zusammenwirken von Geist und Politik, von Ideen und Interessen, von kirchlichem Reformwillen und politischem Eigennutz. Da ja bekanntermaßen die Reformation zuweilen durch den Papst oder durch die Franzosen oder durch die Türken gerettet worden ist oder wenigstens gefördert worden ist, konnte man darin als protestantischer Historiker Gottes unerforschliche, aber beschreibenswerte Wege sehen. Also ich würde sagen, sowohl die starke Bedeutung der politischen Geschichte, weniger der sozialen, als auch die der Geistesgeschichte in der deutschen Geschichtswissenschaft ist hiervon ableitbar. Außerdem würde ich indirekt auch die Betonung der neuen deutschen Historiker zurück ad fontes zu gehen, die schriftlichen Quellen über alles zu achten, das fällt ja auch seit Beginn des 19. Jahrhunderts sehr auf, um die wahren Verhältnisse zu erkennen. Ich würde das auf Schriftprinzip und Traditionskritik Luthers zurückführen. Die deutsche Geschichtsschreibung ist also stark von der historischen Erscheinung Luthers, seiner Reformation und ihren Wirkungen geprägt. Das heißt nicht, dass in dieser Geschichtswissenschaft die Beschäftigung mit der Persönlichkeit Luthers immer von gleicher Wichtigkeit gewesen wäre. Schon vor dem 19. Jahrhundert war bei den Protestanten die Meinung darüber geteilt, was wichtiger wäre, was für die Nachwelt bewahrenswerter war. Luther oder das Luthertum, die große Persönlichkeit oder das reformatorische Werk. Die Entscheidung darüber war damit verbunden, ob man sich mehr an der dogmatischen Erstarrung des späteren Luthertums stieß oder an dem schwierigen Charakter dieses Mannes, mit dem ja schon seine Zeitgenossen, auch die Freunde unter seinen Zeitgenossen, große Probleme hatten. An zwei Äußerungen von Lessing und von Goethe kann man die beiden Meinungen beispielhaft gegenüberstellen. Lessing hat sich einmal 1754 gegen die Beschuldigung des Cochleus gewandt, des publizistischen Hauptgegners Luthers in dessen Lebenszeit. Die Beschuldigung der Neid auf die Ablasseinkünfte der Dominikaner habe den Augustiner Luther zum Ablassstreit und damit zur Reformation bewogen. Lessing hält das für unwahrscheinlich. Er fragt aber darüber hinaus, was eigentlich damit für die Gegner gewonnen wäre, wenn es stimmte. Er fragt also, ob der Streit darüber nicht eigentlich unsinnig sei. Ich zitiere Lessing: Genug, dass durch die Reformation unendlich viel Gutes ist gestiftet worden, welches die Katholiken selbst nicht ganz und gar leugnen. Genug, dass wir in dem Genusse ihrer Früchte sitzen. Genug, dass wir diese der Vorsehung des Himmels zu danken haben. Was gehen uns allenfalls die Werkzeuge an, die Gott dazu gebraucht hat? Er wählt überhaupt fast immer nicht die untadelhaftesten, sondern die bequemsten. Mag doch also die Reformation den Neid zur Quelle haben. wollte nur Gott, dass jeder Neid ebenso glückliche Folgen hätte. Es steht hier also in dieser Anschauung die Reformation im Mittelpunkt, so bekennt Goethe 1817 in einem Brief an Knebel, im Ärger über die Jubiläumsvorbereitungen, also etwas aktuell, folgendes: Pfaffen und Schulleute quälen unendlich, die Reformation solle durch hunderterlei Schriften verherrlicht werden. Ich fürchte nur, durch alle diese Bemühungen kommt die Sache so ins Klare, dass die Figuren ihren poetischen, mythologischen Anstrich verlieren. Denn, unter uns gesagt, ist an der ganzen Sache nichts interessant als Luthers Charakter. Und das ist auch das Einzige, was der Menge eigentlich imponiert. Alles Übrige ist ein verworrener Quark, wie er uns noch täglich zur Last fällt. Soweit Goethe. Bei aller Unterschiedlichkeit dieser Positionen ist natürlich bezeichnend, dass Lessing seine Ansicht nur hypothetisch äußert. Auch er will auf Luther nicht verzichten, den führenden Mann der Reformation, in dessen Geist er, Lessing, gegen die dogmatischen Lutheraner streiten kann, wie wir heute Morgen ja von Herrn Lohse auch gehört haben. Im Übrigen wird man sagen können, dass Goethe die populäre Auffassung richtig wiedergab. Die Person Luthers stand hier im Mittelpunkt in der populären Auffassung. Er wurde, wenn man seine Intention und Lehre nicht mehr verstand oder ihr nicht mehr folgen wollte, er wurde dann lieber umgedeutet als vergessen. Aus dem Rebellen gegen das Papsttum, den Propheten oder den Gottesboten, der die Reformation vollbracht hatte, wurde dann der Revolutionär gegen alle Traditionen, der Aufklärer, der nationale Heros oder der fromme evangelische Hausvater oder der vorbildliche Bürger oder der deutsche Dichter. Alles Stilisierungen Luthers, die Sie seit dem 18. Jahrhundert finden. Diesen populären Auffassungen gegenüber ordnete ihn die Geschichtsschreibung stärker in das Gesamtphänomen der Reformation ein. Auch die kontroversen Anschauungen der katholischen Historiker konzentrierten sich zunächst auf die Reformation und nicht auf die Person Luthers. Erst als nach 1871 im protestantisch geführten Deutschen Kaiserreich der Kulturkampf tobte und Luther gewissermaßen zum Vordringer Bismarcks stilisiert wurde, tritt die Beschäftigung und Auseinandersetzung mit ihm in den Vordergrund. Ich finde nur, wenn man sich diese Konstellationen klar macht, kann man erkennen, wie sich die Luther-Auffassungen entwickelt haben und wovon die heutige abhängig ist und wovon sie frei ist. Ich kann einen solchen Überblick natürlich nur in wenigen Strichen geben. Da wir wieder kurz vor einem Luther-Jubiläumsjahr stehen, scheint es mir am naheliegendsten und vielleicht auch am prägnantesten zu sein, wenn ich den Blick auf drei frühere Jubiläumsjahre richte, auf die Jahre 1817, 1883 und 1917 und frage, wie sich in ihrem Umkreis, nicht genau in dem Jahr, aber in dem Umkreis dieser Jahre, die geschichtliche Luther-Auffassung verändert hat. Dieser Aufbau hat auch den Vorzug, Zeitumstände und öffentliche Meinung mit den wissenschaftlichen Auffassungen zu verknüpfen. Also ich beginne 1817. 1817, was liegt dahinter, wenn wir nach den geistigen Strömungen zunächst fragen? Aufklärung und Rationalismus schon weit zurück. Die klassische Epoche der deutschen Literatur liegt noch näher, ganz nahe die Romantik. Die deutsche Aufklärung und Klassik, meist im protestantischen Raum, sah sich als Fortsetzung der großen geistigen Freiheitsbewegung, die mit Luthers Reformation begonnen hatte. Auch innerhalb der katholischen Aufklärung redete man nicht mehr im 18. Jahrhundert von Luther als dem Unmenschen oder Dämon, der die christliche Einheit zerrissen hätte, sondern man kann wohl sagen, dass eine andere Auffassung hier in der katholischen Aufklärung typischer ist. Der katholische Historiker Michael Ignaz Schmidt hatte 1778 bis 83 eine weit verbreitete, bändereiche Geschichte der Deutschen verfasst, in der er die bemerkenswerte Meinung vertrat, Luther habe zwar die christliche Freiheit immer im Munde geführt und fördern wollen, habe aber faktisch durch seine Dazwischenkunft, wie Schmidt sagt, die Aufklärung eher gehemmt, vor allem die der katholisch Gebliebenen. Ich zitiere, als welche nun auf einmal so sehr in die Enge getrieben wurden, dass mehr als zwei Jahrhunderte nötig waren, bis sie sich wenigstens in Deutschland etwas freier zu atmen getrauten. Politisch stand man 1817 noch unter dem Eindruck der erfolgreich beendeten Befreiungskriege gegen Napoleon. Viele sahen darin den Beginn der Restauration in Staat und Kirche, andere erhofften den Fortgang von Reformen. Beide, also alle, feierten das Reformationsjubiläum überschwänglich. In Wittenberg, das eben preußisch geworden war, wurde ein Lutherdenkmal errichtet. Preußen verkündete die Union von Lutheranern und Reformierten, speziell zu diesem Tage. Man nannte diese Union die Magna Carta evangelischer Einheit im Geiste evangelischer Freiheit. Und, typisch dafür noch obendrein, 500 Studenten, vor allem solche aus Jena, organisierten für den 18. und 19. Oktober ein Fest auf der Wartburg und schufen damit eine andere Verbindung, nämlich die des Jahrestages der Völkerschlacht von Leipzig mit der Reformation. Nachdem, wie es hieß, Luthers Geistesfreiheit gefährdet war und auf Leipzigs Flügeln wieder erkämpft worden war, gelobte man, sich für den weiteren Kampf um innere und äußere Freiheit eng zusammenzuschließen. Hier liegt der Ursprung von Rankes Beschäftigung mit der Reformationsgeschichte. Ich würde sagen, überhaupt wohl der Ursprung von seiner Beschäftigung mit Geschichte. Ranke entwarf damals eine Lutherbiografie und versuchte sie vor allem aus Originaltexten Luthers zusammenzusetzen, um sich gegen die unhistorischen Aktualisierungen zu wenden, die vorgekommen waren auf einem Wartburgfest. Die Quellen sollten zeigen, wie Luther eigentlich gewesen war, wie einseitig es also war, ihn als politischen Revolutionär zu feiern. Zwei Jahrzehnte später erwuchs daraus seine deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation, 1839 bis 1847 erschienen. Geschichtsschreibung, die in ihrer engen Verbindung von kirchlicher und politischer Geschichte die maßgebende Reformationsdarstellung über das 19. Jahrhundert hinaus geworden ist. Sie wurde in einer Zeit geschrieben, die für seinen gemäßigten Standpunkt viel Sinn hatte. Während der Restauration und des Vormärz sah man in Luthers Reformation nicht mehr wie 1817 den Anfang einer weiterzuführenden Revolution oder Reform, sondern man sah darin die deutsche Form einer Umwälzung, die im Grunde genügte, ähnlich wie in England die glorreiche Revolution genügt hatte. Und die politische Wirren, wie die Revolutionen in romanischen Ländern, eigentlich überflüssig machte. Ranke stellte Luther als politisch-konservativen, religiösen Reformator zwischen Altgläubigen und radikalen Kräften dar. Es ist ganz typisch, dass er ihn am heldenmütigsten nicht findet in Worms, wie das sonst üblich war, sondern am heldenmütigsten, als Luther Ende 1521 den Wittenberger Unruhen entgegentrat. In dieser Weise wurde von Ranke die ganze Reformation in ihrer gemäßigten Entwicklung bejaht und als Höhepunkt deutscher Geschichte, als Zeitpunkt, in dem in Deutschland Weltgeschichte stattfand, begriffen. Ranke glaubte diesen stolzen Standpunkt auch seinen katholischen Lesern gegenüber vertreten zu können, nachdem er vorher in der Geschichte der Päpste die immer noch hohe religiös-politische Bedeutung des neuzeitlichen Katholizismus gewürdigt hatte. Trotzdem, sofort, 1846 bis 1848, schrieb Ignaz Dönninger eine dreibändige katholische Gegendarstellung. Die Reformation, ihre innere Entwicklung und ihre Wirkung, heißt dieses Buch. Die Gegenposition entwickelte Döllinger vor allem aus der Frage nach der Wirkung der Reformation auf das Volk im ganzen 16. Jahrhundert. Er beantwortete sie echt geschichtswissenschaftlich, kann man sagen, dokumentarisch, mit Quellenaussagen, absichtlich nicht von Katholiken, sondern von Luther und von anderen Reformatoren, die tief enttäuscht sich über den kirchlichen, bildungsmäßigen und sittlichen Verfall Deutschlands seit Einführung der Reformation äußerten. Genau wie Aufklärung und französische Revolution, so folgert Döllinger, habe also auch der Traditionsbruch im 16. Jahrhundert religiös und moralisch zerstörend gewirkt. Er führt das weitgehend auf Luther zurück, weniger auf seine menschlichen als auf seine theologischen Schwächen, auf die Rechtfertigungslehre, die durch ihre Geringschätzung der guten Werke entsittlichend gewirkt habe. Hinsichtlich der Deutung von Luthers politischer Haltung hat Ranke keine vergleichbare Gegendarstellung hervorgerufen, obwohl sie ja auf Anhänger des politischen Liberalismus enttäuschend gewirkt haben muss. Karl Hagen, der in seiner Reformationsdarstellung 1841 bis 1844 erstmals den ganzen Umfang des linken Flügels der Reformation durch die Flugschriftenliteratur dokumentiert, kritisiert immerhin Luthers Abwendung von diesem Flügel. Wilhelm Zimmermann in seiner großen Darstellung des Bauernkrieges 1841-43 vermeidet ausdrücklich Luthers sehr problematische Haltung bei diesen Ereignissen, von denen wir hier vorhin auch gesprochen haben, hervorzuheben und anzugreifen. Das, nämlich dies anzugreifen, geschieht erst bei Friedrich Engels 1850, der sich auf Zimmermann stützt, der aber die religiös-politischen Streitfragen als Klassenkämpfe deutet und nun die Reformation als eine gescheiterte Revolution schildert, die dank des obrigkeitsfrommen Reformers Luther und seiner bürgerlichen Partei schon ganz genauso verlaufen sei wie eben gerade die Revolution von 1848. Die Bourgeoisie hat sich von Bauern und Plebejern getrennt und zu den Fürsten geflüchtet, wodurch diese, die Fürsten, die eigentlichen Sieger wurden. Im 16. Jahrhundert genauso wie im 19. nach Engels Vorstellung. Hier haben wir also statt des Nationalhelden und des geistigen Befreiers den Bürger und den Fürstendiener Luther, wenn auch diese Umdeutung von der wissenschaftlichen Geschichtsschreibung nicht anerkannt wurde. Immerhin lässt sich doch daraus entnehmen, dass es nach Rankes Werk nicht mehr gut möglich war, die konservative Seite in Luther und seiner Reformation zu übersehen. Statt ihn umzudeuten, wie 1817, musste man ihn kritisieren. Hier machen wir einen Sprung zum Jubiläumsjahr 1883. Wir befinden uns nun im eben 12-jährigen Deutschen Kaiserreich, Preußen dominiert. Bismarck leitet immer noch die Politik. Seit 10 Jahren führt er zusammen mit den Liberalen den Kulturkampf gegen die katholische Kirche. Er versucht aber bereits auszugleichen und zurückzustecken. Denn zur Stabilisierung des Staates nutzt gegen die Säkularisierungstendenzen des Liberalismus und des Sozialismus das religiöse Element im Volk gestärkt werden, vor allem freilich der Protestantismus, die führende Konfession im Reich. Genau hierfür kam das Lutherjubiläum 1883 sehr günstig. Man kann dabei eine merkwürdige, zeitlich nur wenig später liegende Parallele zu Frankreich feststellen. Dort in Frankreich hatte sich seit 1871 die Republik entwickelt und feierte 1889 mit gewaltigem Aufwand die 100-jährige französische Revolution. Man musste sich dabei gegen ein sehr wirkungsvolles antirevolutionäres Geschichtswerk wenden, das von Hippolyte Taine, in dem die ganze 100-jährige französische Geschichte als Krankheits- und Verfallsgeschichte begriffen worden war. Man gründete dagegen in Frankreich wissenschaftliche Einrichtungen zur genauen Erforschung der Revolution. Auch in Deutschland wurde 1883 mit großem Aufwand gefeiert. Allenthalben hielten die Historiker Festreden. Heinrich von Treitschke, die wortgewaltigste. Schon vom Anlass hier, also vom Geburtsjahr Luthers, trat die Reformation hinter der Persönlichkeit des Reformators zurück. Aber das wurde durch Treitschkes zeittypischer Grundauffassung, dass Männer Geschichte machten, verstärkt. Geschichtsschreibung und populäre Meinung waren sich insofern einiger als früher. Treitschke feiert Luther als deutschen Nationalhelden und bedauert, dass ihn nur die Protestanten so sehen. Ich zitiere Treitschke: Millionen unserer Landsleute stehen teilnahmslos oder grollend abseits. Sie wollen, sie können nicht begreifen, dass der Reformator unserer Kirche der gesamten deutschen Nation die Bahnen einer freieren Gesittung gebrochen hat, dass wir in Staat und Gesellschaft, in Haus und Wissenschaft überall noch den Atem seines Geistes spüren. Sicherlich, führt Väter dann fort, stehe heute der denkende deutsche Katholik dem deutschen Protestanten in seiner ganzen Weltanschauung näher als seinem spanischen Glaubensgenossen. Mit Luther, dem Mann der germanischen Welt, nicht mit den romanischen Erscheinungen der Renaissance oder gar der französischen Revolution, beginnt für Treitschke die Neuzeit. Er betont dann, anders als das 1817 geschah, weniger die Geistesfreiheit als die des Staates. Ich zitiere Treitschke: Erst Luther warf den Satz geistliche Gewalt über der weltlichen, diese starke Mauer der Romanisten, in Trümmer und lehrte, dass der Staat selber eine Ordnung Gottes ist. Diese Tat der politischen Befreiung wirkte fast noch gewaltiger, noch weiter in die Welt hinaus als die Reformation der Kirche. Soweit Treitschke. Man kann sagen, dass in dieser Zeit das protestantische deutsche Bürgertum sein geschlossenes Geschichtsbild von der Reformation über das Preußentum zum Deutschen Reich ausbildete. Ein Geschichtsbild, das dank der herrschenden Stellung dieses Bürgertums auch auf andere Schichten ausstrahlte. Die Kulturperiode der deutschen Klassik und Romantik zwischen Friedrich dem Großen und den Befreiungskriegen wurde dabei in diesem Geschichtsbild mehr oder weniger integriert. Luther und Bismarck wurden die beiden Hauptsäulen dieses Baues und spielten als Leitbilder eine kaum zu überschätzende Rolle. Oder anders gesagt, von damals bis, ich würde sagen, bis weit über den Zweiten Weltkrieg hinaus, war für den deutschen protestantischen Bürger, wenn er vorwiegend religiös interessiert war. Luther, das konkurrenzlose Vorbild. Wenn er kulturell interessiert war, Goethe. Wenn politisch, Bismarck. Die je beiden anderen wurden aber von allen mitverehrt. Entsprechende Vergleichs-Essays waren bei den damaligen Historikern der Kaiserzeit sehr beliebt. Erich Marx schrieb zum Beispiel einen Essay über Goethe und Bismarck, Max Lenz über Luther und Bismarck. Die nationalpolitische Idealisierung Luthers beruhte vor allem auf Popularität und profaner Geschichtswissenschaft. Das kirchengeschichtliche und theologische Interesse des 19. Jahrhunderts an Luther wird von den heutigen Fachleuten, soweit ich sehe, als auffallend gering charakterisiert. Man kann aber auch sagen, auch innerhalb der profanen Geschichtswissenschaft gab es zur Zeit des Jubiläums, 1883, evangelischerseits kein neues Werk über Luther oder die Reformation, das sich an Einfluss mit einem anderen damaligen Werk vergleichen konnte, nämlich mit der Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters von Johannes Janssen, von dem katholischen Historiker und Priester Johannes Janssen, erschienen 1878 bis 94. Dies ist meiner Ansicht nach die Parallele zu dem Werk von Taine in Frankreich. Johannes Janssen knüpfte an Dellingers Untersuchungen an, die er quellenmäßig bereicherte und zu einer richtigen Gesamtdarstellung umformte. Vor allem ergänzte er ihn dadurch, dass er nicht nur den Verfall seit der Reformation beschrieb, sondern auch die, wie er fand, blühende Zeit vor der Reformation, die bisher immer zweckvoll verdunkelt worden sei. Die Veränderung oder vielmehr die zerstörerische Revolution seit Beginn des 16. Jahrhunderts besteht für Janssen in dem Sturz der Sozialordnung des Mittelalters. Einer Ordnung, die aus dem Glauben an die Verdienstlichkeit der guten Werke geschaffen war. Hauptschuldige an dieser Zerstörung sind für Janssen das römische Recht, durch dessen Rezeption der weltlich-fürstliche Absolutismus gestärkt worden sei, der aufkommende Kapitalismus, dann Luthers Kampf gegen die Werkheiligkeit und die so von Janssen sogenannte Luther-Huttense antipäpstliche und antikaiserliche Revolutionspartei. Janssen hat das alles geschrieben mit nationalem und sozialem Engagement gegen die bisherige Geschichtsauffassung. Er hat in einem Brief mal dazu gesagt, wie haben wir Katholiken uns doch über unsere eigene Vergangenheit durch die protestantischen und protestantisierenden Geschichtsbaumeister irreführen lassen. Das ganze Werk wurde von der herrschenden Geschichtswissenschaft in Deutschland massiv angegriffen, aber es wirkte nicht nur enorm auf die deutschen Katholiken, die es in den Jahren des Kulturkampfes ja auch gut brauchen konnten, sondern auch weit in den protestantischen Raum hinein. Max Lenz, der protestantische Historiker, spottete zwar, dass sich Janssen nur mit Gänsefüßchen vorwärts helfe, aber eben das, was er damit meinte, nämlich die unzähligen neuen und verblüffenden Quellenzitate, machten das Werk von Janssen interessant. Es war schwer, den entsprechenden wissenschaftlichen Echtheitseindruck wieder abzuschwächen. Auch der im Vordergrund stehende sozialpolitische und kulturhistorische Standpunkt des Verfassers wirkte modern. Jakob Burckhardt war davon ebenso fasziniert wie Fontaines Werk über die französische Geschichte. Beides waren Kulturgeschichten, obendrein Geschichten eines kulturellen Niederganges und sprachen ihn eben deshalb an. Er soll einem Kollegen gesagt haben, ja, ja, meine Herren, wer Janssen widerlegen will, der muss früh aufstehen. Es ist auch bekannt, dass Nietzsche von Burckhardt auf Janssen hingewiesen worden ist. Und hier ist nun interessant, wie dieser Kulturphilosoph, für den ja bekanntlich die heidnische Antike, die Renaissance und die Aufklärung wichtiger waren als Christentum und Kirche, wie der von Janssen in seiner Kritik an der Reformation und an Luther bestärkt wurde. In der Morgenröte reflektiert er entsprechend über Werke und Glaube. Allerdings ist es bei Nietzsche nicht die deutsche Spätgotik, deren Zerstörung durch Luther er bedauert, sondern die italienische Renaissance. Luther ist für ihn ein barbarischer Reaktionär. Beinahe wie der frühere katholische Historiker Schmidt beklagt er die Reformation, diesen Bauernaufstand des Geistes, wie er sagt, als eine Verzögerung. Zitiere Nietzsche, Luther, ein unmöglicher Mönch, der aus Gründen seiner Unmöglichkeit die Kirche angriff und sie folglich wiederherstellte. Die Katholiken hätten Gründe, Lutherfeste zu feiern. Kaum ein anderes Urteil von Nietzsche, wie sein Freund Overbeck berichtet, hat die deutschen Bildungsminister heftiger in ihrer Entrüstung versetzt, als das über Luther und die Reformation. Sie waren nicht gewohnt, von protestantischer Seite dergleichen zu hören. Bei von Nietzsche beeinflussten Schriftstellern kann man aber ähnliche Vorstellungen weiterfinden, wie etwa bei Thomas Mann oder bei Gottfried Benn. Und wir werden noch sehen, in welcher veränderten Form es geschichtswissenschaftlich aufgenommen worden ist. Kehren wir zum Jahr 1883 zurück. Angesichts der nationalen religiös-politischen Bedeutung und gegen katholische Abwertungen errichtete man den Verein für Reformationsgeschichte und legte den Grundstein zur 100-bändigen Weimarer Luther-Ausgabe. Die sogenannte Luther-Renaissance begann. Neue Quellen, vor allem zu Luthers Frühzeit, kamen ans Licht. Die Fülle der Spezialforschung setzte ein. Ein späterer protestantischer Historiker, Justus Haßhagen, hat diese Unternehmungen als zugleich streng wissenschaftlich und apologetisch bezeichnet. Schon leichte Verdunklungen des Lutherbildes durch Forscher, die sich mit den Täufern beschäftigten oder mit Karlstadt oder mit Erasmus, wurden scharf kritisiert. Nur von hier aus, würde ich sagen, von der neu gebotenen Quellengrundlage und zugleich von der deutsch-protestantischen Monumentalisierung Luthers aus, ist der rabiate katholische Gegenschlag zu verstehen. Der starke nationale und religiöse Held Luther sollte als schwacher, seelisch schwer gestörter Mensch entlarvt werden. Das geschah bekanntlich durch den Dominikaner Denifel und durch den Jesuiten Grisar in den Jahren 1903 bis 1911. Beides übrigens Autoren, die persönlich unter den Folgen des Kulturkampfes litten. Diese beiden gingen in ihren Angriffen gegen Luther weit über die früheren katholischen Historiker hinaus, zumal sie sich viel stärker auf Luther als den Hauptschuldigen der Reformation konzentrierten. Man könnte sagen, wären nicht Denifels wüste polemische Übertreibungen und wäre nicht der sehr feindselige, immer spürbare feindselige Ton von Grisar, das waren ja Dinge, die auch die katholischen Leser sehr rasch an diesen Werken abschließen, wäre das nicht so, könnte man von diesen Werken sagen, hiermit begann die Erforschung des Zusammenhangs der spätmittelalterlichen Theologie mit Luthers religiösem Denken. Damit zusammenhängt ja auch die Frage nach dem Zeitpunkt von Luthers reformatorischem Durchbruch oder Abfall, wie Sie es nennen. Und hiermit setzten außerdem die psychologischen Lutherdeutungen ein. Denifel kannte schon vor ihrer Veröffentlichung die Römerbriefvorlesung, wurde ja an sich erst 1908 veröffentlicht. Er schlug die Verbindung zur Mystik und zur okkamistischen Philosophie mit ihrer Betonung der Werkheiligkeit, stellte fest, dass Luther ein unselbstständiger Schüler aller schlechten theologischen Entwicklungen des 15. Jahrhunderts war. Da Luther außerdem ein, wie Denifel sagte, trauriges Inneres besaß und als Mensch unter sexueller Begierlichkeit und entsprechendem Sündenbewusstsein gelitten habe, konnte das nicht gut enden. Das heißt, wie es Denifel darstellt, für die katholische Kirche war die Reformation vielleicht ein Segen. Denifel hat, um das zu illustrieren, eine besondere neue historische Metapher gefunden, die von dem Abzugskanal. Er hat gesagt in seinem Werk, die Reformation ist der große Abzugskanal, durch den das seit langem angehäufte Verderben abgeleitet wurde, das sonst, wenn es in der Kirche geblieben wäre, alle verpestet und vergiftet hätte. Grieger ist gegenüber solchen Dingen sehr viel zurückhaltender. Er untersucht mehr die traumatische Psychose, unter der Luther in den Klosterjahren seinen Affekt gegen die guten Werke entwickelte. Und er akzentuiert den Subjektivismus Luthers, also die vom, eigentlich ungefähr dasselbe, was vom Protestantismus gerühmt wurde, als die Berufung auf das eigene Gewissen, die Entwicklung zur eigenverantwortlichen Individualität. Für Grieser war das der Weg zum Nihilismus in der Religion. Beide setzen übrigens den Abfall Luthers von der katholischen Kirche, oder was wir nennen, was die Protestanten nennen, den reformatorischen Durchbruch, außerordentlich spät an, nach 1517. Es gab nach 1883 außer diesem Angriff auch eine innerprotestantische, natürlich sehr viel maßvollere Gegenrichtung gegen die orthodoxe nationalreligiöse Lutherforschung und Lutherverherrlichung. Man nennt sie die neuprotestantische Richtung. Sie geht aus von der veränderten Bedeutung der Kirche in der modernen Welt, in der sie nicht mehr wie im Mittelalter beherrschende Autorität ist. Sie geht außerdem aus von neuen Forschungserkenntnissen über den westeuropäischen und amerikanischen Protestantismus, der von calvinistischen und täuferischen Sekten geprägt ist und stärker als das Luthertum zu modernen staatlichen, wirtschaftlichen und sozialen Anschauungen und Einrichtungen geführt hat. Etwa Georg Jelinek und Max Weber hatten das festgestellt und Rudolf Sohn hatte demgegenüber das noch mittelalterliche Staatsideal Luthers, das große geistlich-weltliche Gemeinwesen des Corpus Christianum, betont. Noch nicht die Zwei-Reiche-Lehre. In dieser Opposition gegen die übliche, etwa von Treitschke vertretene Auffassung über das moderne Staatsideal Luthers lag die damals gegenwartspolitisch sehr berechtigte Befürchtung, mit Hilfe des Luther-Ideals werde einseitig eine konservative, obrigkeitliche Staatsordnung stabilisiert. So wurde also nicht nur von dem Geistesgeschichtler Dilthey, sondern auch von den Kirchenhistorikern Adolf von Harnack und Ernst Troeltsch die Anschauung artikuliert, Luther sei eigentlich ein Restaurator des alten Dogmas gewesen. Ernst Troeltsch vertrat das besonders wirkungsvoll in einem Vortrag vor dem Deutschen Historikertag 1906. Da Luthers politische Anschauung noch mittelalterlich sei und ihm das deutsche Luthertum mindestens 200 Jahre darin gefolgt sei, könne man in der Reformation nicht einfach den Beginn der Neuzeit sehen. Man müsse eine altprotestantische, noch stark kirchlich bestimmte Zeit von derjenigen seit der Aufklärung im 18. Jahrhundert unterscheiden. Wie man sieht, findet sich hier auf kirchengeschichtlicher Ebene Nietzsches Vorstellung von der neuzeitverzögernden Reformation wieder. Für Troeltsch ist das 16. und 17. Jahrhundert zwar nicht einfach weiteres Mittelalter, aber es ist eine Zwischenperiode zwischen Mittelalter und moderner Zeit. Wir sprechen eigentlich heute in ziemlich ähnlicher Weise von dem konfessionellen Zeitalter. Es ist bezeichnend, dass Luther von Troeltsch nur partiell als Restaurator angesehen wird. Im Zentrum, also als religiöser Mensch, ist er von revolutionärer Kraft und Wirkung, weit über seine Zeit hinaus, für immer in Troeltschs Vorstellung. Aber indem er staatlich und sozial konservativ war, eine Welt in der indifferente Ethik vertrat, nach Troeltschs Meinung, hat das Luthertum im Gegensatz zum Calvinismus und Täufertum eine politisch konservierende, ungünstige Rolle gespielt. Hannes Bornkamm hat wohl mit Recht darauf hingewiesen, dass aus Troeltschs Büchern großenteils die Argumente für die moderne politische Lutherkritik gezogen worden sind. Großenteils, wie Bornkamm sagt, überhaupt die Argumente, mit denen in und nach dem Zweiten Weltkrieg Luther und das Luthertum für Fehlentwicklungen der neueren deutschen Geschichte verantwortlich gemacht wurden. Dabei vergisst Bornkamm eigentlich nur, dass es diese Argumente ohne die damals herrschende Meinung, die Luthers Tat mit dem Beginn der Neuzeit in einsetzte und die vor allem seine prägende positive Bedeutung für die deutsche Geschichte überschätzte, gar nicht bedurft hätte. Zunächst setzte sich diese herrschende Meinung sogar wieder durch. Und damit kommen wir auf das Jubiläumsjahr 1917. Denn nur aus der Kriegsstimmung, würde ich sagen, nur aus der Kriegsstimmung, aus dem trotzigen Zusammenschluss in einem Kampf, in dem man nicht nur die Nation, sondern auch den deutschen Geist in Gefahr sah, ist dieses Beharren am einfachen, positiven Lutherbild zu erklären. Man brauchte Luther und Luthers Glauben zur eigenen Stärkung. 500 Schriften wurden 1917 zum Jubiläum verfasst. Besonders die politischen Historiker ließen sich keine Gelegenheit entgehen, gegen Troeltsch zu polemisieren und die alten Parolen zu wiederholen. Mochte der westliche Protestantismus ein anderer sein, so sah man die deutsche Geschichte seit und durch Luthers Reformation umso mehr auf ihrem unverwechselbaren Sonderweg bis zum gegenwärtigen Kaiserreich, das Lenz als das evangelische Kaiserreich deutsche Nation bezeichnete. Im Zuge der neuen Forschungen und im Zuge des Krieges war dies ganze Lutherbild aber religiöser getönt als vorher. Der Gott Martin Luthers ist der Gott der Deutschen, wie Lenz sagt, zu dem sie in diesen schweren Tagen die Hände emporheben. Die evangelischen Theologen haben damals kaum anders geredet. Einer von ihnen ragt aber hervor und hat für die Interpretation Luthers so Grundsätzliches geleistet, dass es noch in der heutigen Diskussion eine wichtige Rolle spielt. Das ist Karl Holl, der heute ja schon mehrmals erwähnt wurde. 1917 hielt Karl Holl seine Rede Luthers Auffassung der Religion. Sie wurde zu einer der wichtigsten seiner Abhandlungen, in denen er unter genauer Quellenauswertung Antwort auf die katholische Interpretation von Luthers Religiosität gab. Er betont, dass uns fernstehende, fremde, irrational erscheinende dieses religiösen Denkens Er versucht es aber nicht zu psychologisieren, sondern in seiner Originalität und Einheitlichkeit systematisch zu erfassen. Von der Rechtfertigungslehre ausgehend charakterisiert er es als Gewissensreligion im ausgeprägtesten Sinne des Wortes. Theozentrische, versittlichende Gewissensreligion. In dieser Grunderkenntnis sind Hoyle viele evangelische und katholische Forscher gefolgt. Wenn er auch die lebenslange Einheitlichkeit von Luthers Theologie sicherlich schroffer betont hat, als das historisch gerechtfertigt erscheint. Das hängt wohl mit seinem Bestreben zusammen, gegen die katholischen Forscher den reformatorischen Durchbruch möglichst früh zu datieren, um 1509 bis 11 schon. Meines Erachtens zeigt sich darin auch das Bedürfnis, die religiöse Genialität Luthers möglichst von innen, aus sich selber, zu erklären und nicht von äußerlichen Anstößen wie dem Ablasshandel abhängig zu sehen. Ich nehme das jedenfalls an, ich kann das nicht entscheiden. Wohltuend wirkt, dass Hoyle zwischen Luther und Luthertum trennt und Luthers Religiosität nicht typisch deutsch nennt. Ich zitiere Hoyle: Es wäre ebenso Selbstüberhebung von unserer Seite wie Herabsetzung Luthers, wenn wir ihn für uns allein in Anspruch nehmen wollten. Luther gehört nicht nur uns, er gehört der Menschheit an. Der Menschheit an gehört er eben aber nach Hoyles Vorstellung, und hier wendet er sich auch entschieden gegen Trölsch, auch in seiner Staatsanschauung. Die Staatsanschauung, die Hoyle weder als mittelalterlich noch als typisch deutsch anerkannte. Auf die Weise versuchte er doch wieder, den ganzen Luther für die Neuzeit zu reklamieren und übrigens gegen die Schwärmer zu stellen, die er dann nur wieder als rein typisch westeuropäisch ansah, für die westeuropäische Weiterentwicklung in Anspruch nahm. Das katastrophale Ende des Ersten Weltkrieges führte nur zu weiterem Festhalten der protestantischen politischen Historiker an ihrem Luther-Vorbild. Aber bei den Klügeren unter ihnen färbte sich das ins Tragische. Gerhard Ritter kann man wohl als den letzten unter ihnen bezeichnen, dessen Gesichtsdenken zentral von seiner Luther-Vorstellung bestimmt war. 1925 schrieb er Luther, Gestalt und Symbol, wie damals der Untertitel noch lautete. Ein Buch, in dem er den von Hoyle neu interpretierten religiösen Menschen als solchen doch wieder zum ewigen Deutschen monumentalisierte und seine Tat als Revolution der Innerlichkeit begriff, die, wie Ritter sagt, dem metaphysischen Wesen der Deutschen zum Selbstbewusstsein verholfen habe. Dieses großartige Vorwiegen des Religiösen habe aber eben, wie Ritter meint, die Hilflosigkeit der Deutschen in praktisch-politischen Dingen und habe eben damit den tragischen Verlauf der deutschen Geschichte mit sich gebracht. Ritter wollte das erkennen, er hielt aber gar nicht für möglich, er hielt sogar für moralisch zerstörend, sich von diesem zugleich großen und schmerzlichen deutschen Mysterium zu trennen. Im Grunde war damit aber doch ein Ende der politisch-nationalen Monumentalisierung Luthers erreicht. Hatte sich bei Ranke die Verbindung von Religion und Politik noch auf den gesamten Vorgang der Reformation bezogen, so war in der Folgezeit bei den protestantischen Historikern sowohl die nationale politische Komponente als auch die Gestalt Luthers stärker in den Vordergrund getreten. Diese Gestalt war 1883 noch als nationaler, religiös-politischer Held gesehen worden, 1917 als radikaler Homo religiosus. Zwangsläufig musste das seine Bedeutung für die allgemeine Geschichtsanschauung verändern. Die Differenzierungen von Trölsch treten seither wieder hervor, die keineswegs nur von marxistischer Seite erkannten problematischen Haltungen Luthers etwa zu den politischen Kräften und verschiedenen sozialen Gruppen seiner Zeit, wie den Bauern oder wie den Juden. Durch die Jahre der nationalsozialistischen Herrschaft wurde das nur verstärkt. Die großen, bis heute reichen Diskussionen über Luthers Obrigkeitsdenken und die damit wohl zusammenhängende Diskussion über die sogenannte Zwei-Reiche-Lehre sind meines Erachtens das deutlichste Zeichen dafür, dass hier eine Distanzierung von Luther als politischem Vorbild einsetzte. Denn mit seiner Hilfe war eben nach 1933 nicht eindeutig zu entscheiden gewesen, ob man sich als Lutheraner der Obrigkeit zu unterstellen hatte oder seinem Gewissen zu folgen hatte. Und danach haben sich ja die Lutheraner tatsächlich auch nach 1933 unterschieden. In allgemeinen Darstellungen des 16. Jahrhunderts und auch in allgemeinen Darstellungen der Reformation tritt seither die Gestalt Luthers stärker zurück als früher. Seine prägende Bedeutung für die kulturelle Individualisierung Deutschlands wird nicht mehr wie vorher affirmativ betont, sondern sie wird distanziert behandelt als Thema einer außerordentlichen und problematischen Wirkungsgeschichte. Seine Bedeutung als Homo religiosus ist unbestritten, aber, wie schon bei Troeltsch, mehr ins Überhistorische verlagert. Auf katholischer Seite hatte auch zunächst die Reformation, nicht der Reformator, im Vordergrund gestanden, mit ihren Folgen und mit ihrer Vorgeschichte. Dabei war mehr, wie wir sahen, auf kultur- und sozialgeschichtlicher Ebene argumentiert worden, als auf der Politik. Erst später, nach der nationalprotestantischen Heroisierung, hatte man sich ganz auf Luther konzentriert, auf den schlechten Theologen und auf den seelisch zerrissenen Menschen. Später, aber dafür dauerte diese Konzentration länger an, dauert auch immer noch länger an, würde ich sagen, und sie führte 1939-40 im Zeichen ökumenischer Bemühungen zwischen den Konfessionen in der bedrängenden Zeit des Nationalsozialismus zu der großen Revision der katholischen Lutherauffassung, vor allem durch den Kirchenhistoriker Joseph Lorz. Die psychologisierenden Deutungen wurden bei Lorz, die ja bei Demenz und Krise eine Rolle spielen, wurden bei Lorz zurückgedrängt. Und in der theologischen Bewertung, in der Lorz sehr viel von Holl übernimmt, erschien nun Luther nicht mehr als Opfer der schlechten kirchlichen Verhältnisse, sondern er erschien ihnen gegenüber als der bessere, der wahre Katholik, derjenige, der den, wie Lorz sagt, katholischen Zentralbesitz heretisch entdeckt. Ich glaube, niemals vorher ist von katholischer Seite die religiöse Genialität Luthers so betont worden, niemals auch die Notwendigkeit seiner Tat, die Notwendigkeit einer Reformation so betont worden. Lorz stellt die ganze Reformation in Deutschland dar, so heißt sein Werk, Reformation in Deutschland, nicht Luther allein, aber er stellt sie dar unter viel stärkerer Hervorhebung Luthers, als es in neueren protestantischen Reformationsdarstellungen üblich ist. Er bezweckt damit weniger, Luther für seine kirchlich-politischen Folgen verantwortlich zu machen, als ihn davon abzuheben. Die Reformation verlief ganz anders, als die Luther gewollt hatte, nach Lorz. Aber im tieferen Sinne hat er all das doch durch eine gleichgerichtete Tendenz in Gang gebracht. Lorz bedient sich für diese Tendenz des gleichen Ausdrucks wie Griesar, des Begriffs Subjektivismus. Die subjektivistische Tendenz, die in der ganzen Zeitströmung latent vorhanden gewesen sei, Lorz sieht sie in den Auflösungserscheinungen der Einheit des Mittelalters durch kirchlichen und politischen Nationalismus, durch Humanismus, durch Säkularisierung. Diese subjektivistische Tendenz habe Luther in seiner prophetisch-religiösen Natur theologisch ausgetragen. Sein Gewissenssubjektivismus hat, ohne dass er das wollte, die anderen Subjektivismen entbunden und den von Lorz als Niedergang begriffenen Weg in die emanzipatorische, kirchenfeindliche Neuzeit gebahnt. Wie man sieht, ist es ein nicht unerheblicher Preis, nämlich ein stark antimodernistisches Weltbild, um den Luther durch Lorz teilweise gerettet wird. Der katholische Historiker Heinrich Lutz sieht von daher auch die Gefahr, dass sich, so erfreulich die endlich ermöglichte gemeinsame Basis in den historischen Anschauungen der beiden Konfessionen auch ist, dass sich ein ökumenisches Gespräch auf der Grundlage des Lorzschen Luther- und Reformationsverständnisses in beiden Kirchen als Verstärkung der konservativen Kräfte auswirken könnte. Ich glaube, der Vortrag gestern Abend von Herrn Brecht zielt in dieselbe Richtung. Hiermit können wir auch die Betrachtung der katholischen Luther-Auffassungen in der deutschen Geschichtsschreibung beenden. Nach dieser Anstrengung, Luther als Homo religiosus gerecht zu werden, erscheint es beinahe wieder mehr nötig, der reformatorischen Weiterentwicklung gerecht zu werden oder noch mehr vielleicht nötig, der vorreformatorischen Zeit gerecht zu werden, die ja weder von den Protestanten zur Erklärung der Notwendigkeit der Reformation noch seitdem Liefel von den Katholiken besonders freundlich behandelt worden ist. Der protestantische Kirchenhistoriker Bernd Müller hat deshalb sogar auf Johannes Janssen zurückgegriffen, der, wie Müller sagt, gewisse Tatbestände im Übergang vom Spätmittelalter zur Reformation besser gesehen habe als mancher weniger von Affekten bestimmte und besser unterrichtete Historiker seither. Aber das ist ja eigentlich hier nicht mein Thema. Für mein Thema könnte ich abschließend nur noch auf eine Luther-Auffassung hinweisen, die konfessionell neutral ist, die aber die von der katholischen Forschung begonnene und dann fallen gelassene psychologische Deutung weiterführt. Ich meine das Buch Der junge Mann Luther des amerikanischen Psychoanalytikers Erik Erikson von 1958. Auf den ersten Blick liegt diese Untersuchung ja ganz außerhalb der deutschen Geschichtsschreibung. Aber ich würde sagen, erstens ist der Verfasser Erik Homburger Erikson deutscher Herkunft und zweitens ist sein Buch im Gegensatz zu einigen früheren Büchern dieser Art, die ich hier übergehe, nicht nur eine psychoanalytische Studie. Erikson setzt sich zwar von der universalhistorischen Lutherdeutung nach Art Rankes und von der theologischen Lutherdeutung ab, aber er begreift Luther nicht einfach als psychoanalytischen Patienten, sondern er begreift ihn als Leidenden an seinem Zeitalter, der grimmig entschlossen war, im Durchstehen und Artikulieren dieses Leidens die Schmutzarbeit dieses Zeitalters zu tun, in einer Ära materieller und wissenschaftlicher Ausweitung das menschliche Gewissen in den Mittelpunkt zu stellen. Das also, was sonst als geistige Befreiung, als Gewissensreligion oder als Subjektivismus erfasst wurde, begreift Erikson als, ich zitiere, einen entscheidenden Schritt vorwärts in menschlicher Bewusstheit und Verantwortlichkeit. Einen Schritt, den Erikson in seinen psychologischen Koordinaten festlegen möchte. Luther artikuliert in seiner Identitätskrise das neuzeitliche Gewissen des mündigen Menschen, die Religiosität des erwachsenen, also selbstverantwortlichen Mannes. Er wird damit, wie Erikson meint, Vorbild für neue Identitätselemente. Man kann, das will ich hier, und kann ich hier auch gar nicht weiter ausführen, man kann an den einzelnen Deutungen Eriksons natürlich Kritik üben, das ist ja auch schon reichlich geschehen, etwa an der allzu religionsfernen Erklärung der lutherischen Gottesvorstellungen aus seinem Vatererlebnis. Aber in gewisser Weise ist durch Erikson Luther in seiner unvergleichlichen Bedeutung für die moderne Zeit zurückgewonnen worden, die es so positiv und so umfassend der gewöhnlichen historischen und der theologischen Deutung nicht mehr möglich war. Damit bin ich am Ende meines Überblicks. Er hat hoffentlich nicht als Haupteindruck hinterlassen, dass dies zum großen Teil die Geschichte von Missverständnissen ist. So hat es Herr Lohse einmal ausgedrückt. Soweit es Missverständnisse waren, es waren natürlich sehr viele, wollte ich jedenfalls zeigen, in wie hohem Grade es sowohl für Lutheraner wie auch für Katholiken lebenswichtige Missverständnisse waren. Außerdem fällt mir auf, oder ist mir aufgefallen bei dieser Beschäftigung, wie oft die Unzufriedenheit mit allzu popularisierten oder mit allzu von kirchlichen oder auch staatlichen Institutionen vorgeprägten Lutherbildern zu neuen Anschauungen, zu neuen, manchmal von der Gegenseite inspirierten Anschauungen geführt hat. Anschauungen, die oft zunächst verfremdet wirkten. Durch die starke konfessionelle und zum Teil auch politische Auseinandersetzung sind neue Fragestellungen und meines Erachtens auch geschichtliche Erkenntnisse entwickelt worden, die unabhängig von dieser Entstehung Bestand haben oder die zumindest eine haltbare Grundlage für weitere Befragung bilden. Darf ich zum Schluss noch auf ein großartiges Lutherwort hinweisen, das Herr Lohse einmal zitiert hat. Luther sagt einmal über die Bibel: Dies ist die Kraft der Schrift, nicht, dass sie sich in den verwandelt, der sie studiert, sondern den, der sie verehrt, in sich und ihre Kraft verwandelt. Auf Luther selber scheint das, wie sich ja auch gehört, nicht ganz anwendbar zu sein. Er scheint sich, wie wir gesehen haben, manchmal in den zu verwandeln, der ihn interpretiert. Aber ich finde, nur auf Zeit. Die tiefere Wirkung ist doch noch bis heute, dass er den, der sich mit ihm beschäftigt, verändert und in seine Kraft verwandelt. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Der renommierte Freiburger Historiker Prof. Dr. Ernst Schulin prägte die Geschichtswissenschaft an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg in besonderer Weise. Inhaltlich durch seine charakteristischen Forschungsthemen, aber auch durch seine Person, da er an der Universität Freiburg ohne Unterbrechung von 1974 bis 1995 lehrte und dem historischen Seminar eine besondere Kontinuität verlieh. Schulin wurde 1929 in Kassel geboren und studierte an den Universitäten Göttingen, Tübingen und Paris. In Göttingen hörte Schulin bei dem Religionshistoriker Hans-Heinrich Schäder sowie bei den Historikern Percy Ernst Schramm, Hermann Heimpel und Siegfried August Kähler. Wichtige Impulse und Anregungen über den engeren akademischen Lernraum empfing der junge Student Schulin während eines Austauschjahrs in Spanien 1952. 1956 wurde Schulin in Göttingen mit der Arbeit »Die weltgeschichtliche Erfassung des Orients bei Hegel und Ranke«, erschienen in Göttingen bei Vandenhoek und Ruprecht 1958, promoviert, ein Thema, das ihn sein ganzes Leben begleiten sollte. Nach seiner Habilitation in Gießen im Jahr 1965 zum Thema »Handelsstaat England – Das politische Interesse der Nation am Außenhandel vom 16. bis ins frühe 18. Jahrhundert« 1969 erschienen in Wiesbaden bei Steiner, war Schulin zwischen 1967 und 1974 ordentlicher Professor für Neuere Geschichte an der Technischen Universität Berlin. 1974 folgte dann der Ruf an die Albert-Ludwigs-Universität, an der er bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1995 nicht nur ein reiches und weit gespanntes wissenschaftliches Wirken entfaltete, sondern ebenso als Hochschullehrer Generationen von Studierenden prägte. International lehrte Schulin übrigens auch in England, Israel und Australien. In London wirkte er beim Aufbau des Deutschen Historischen Instituts mit. Die Mitgliedschaften in der Historischen Kommission zu Berlin, im britisch-deutschen Historikerkreis sowie in der Heidelberg Akademie der Wissenschaften zeigen das hohe Ansehen Schulins in der Fachwelt. Gesellschaftliche Ehrungen wurden Schulin in Gestalt des Bundesverdienstkreuzes am Bande im Jahr 1999 zuteil, 2005 wurde er Ritter der Ehrenlegion. Schulins breites wissenschaftliches Interesse liegt im Spannungsfeld zwischen Universalgeschichte und Nationalgeschichten. Schon lange vor den jetzt aktuellen Diskussionen um Globalgeschichte und um das Orientalismusproblem hat Schulin darüber publiziert. So kommt ihm aus der rückblickenden Perspektive der Geschichtswissenschaft des beginnenden 21. Jahrhunderts eine Vorreiterrolle durch seinen Ansatz zu Universal- und Globalgeschichte in den geschichtswissenschaftlichen Diskurs mit der Vision der Idee einer wissenschaftlichen Universalgeschichte der Neuzeit neu eingeführt zu haben. Auch in der kritischen Beschäftigung mit der Geschichte der Geschichtswissenschaft kann er als Vorreiter gelten. Die westeuropäischen Länder in der frühen Neuzeit von England bis Spanien standen im Vordergrund von Forschung und Lehre. Darüber hinaus arbeitete er über die Französische Revolution, über jüdische Geschichte, über Walter Rathenau und über die Geschichte der Historie. Zu letzterem Themenkreis gehört sein Vortrag über die Luther-Auffassungen in der deutschen Geschichtsschreibung, der mit demselben Titel publiziert wurde in Karl Lehmann, Herausgeber, Luthers Sendung für Katholiken und Protestanten, erschienen in München bei Schnell und Steiner 1982 sowie in Internationale katholische Zeitschrift Communio, Heft 12 1983, die Seiten 525 bis 542. International wirkten Schulins Thesen in seinem Aufsatz Luther's Position in German History and Historical Writing in The Australian Journal of Politics and History, Heft 30 1984, die Seiten 85 bis 98. Das historische Tondokument stellt daher eine wichtige Vorstufe der daraus erwachsenen Publikationen dar, die es ermöglicht, die Genese Schulins Gedanken und Auffassungen präzise zu rekonstruieren. Aber auch in den folgenden Jahren griff Schulin diesen Themenkomplex wieder auf in seinem Aufsatz »Die Geschichte und Sprüche aller Welt – Luther, die Reformation und die Veränderungen des Geschichtsbewusstseins« in Hans-Dietrich Luck, Herausgeber, »Gott, komm mir zu Hilf – Martin Luther in der Zeitenwende«, Berliner Forschungen und Beiträge zur Reformationsgeschichte, erschienen in Berlin, CZV Verlag 1984. Diese früheren Auffassungen fasste Schulin schließlich im Abstand eines weiteren Jahrzehnts 1997 in der Abhandlung Luther und die Reformation, Historisierungen und Aktualisierungen im Lauf der Jahrhunderte in seinem Buch Arbeit an der Geschichte, Etappen der Historisierung auf dem Weg zur Moderne, 1997 erschienen in Frankfurt im Campus Verlag, noch einmal prägnant zusammen. Von seinen zahlreichen weiteren Schriften seien nur erwähnt Traditionskritik und Rekonstruktionsversuch, Studien zur Entwicklung von Geschichtswissenschaft und historischem Denken, erschienen in Göttingen bei Vandenhoek und Rumprecht 1979, Die Französische Revolution, erschienen bei Beck in München 1988 und weitere Auflagen, Geschichtswissenschaft in unserem Jahrhundert, Probleme und Umrisse einer Geschichte der Historie, erschienen in München, Schriften des Historischen Kollegs 1988, und Kaiser Karl V., Geschichte eines übergroßen Wirkungsbereiches, erschienen in Stuttgart bei Kohlhammer 1999. Herausgeberschaften Schulins: Universalgeschichte, erschienen in Köln bei Kippenheuer und Witsch 1974, und Walter Rathenau Gesamtausgabe, die seit 1977 erscheint.